So, und dann, also da fiel mir Folgendes ein, wo ich dachte, ich muss euch auch mal was erzählen. Also ich komme aus einer Unternehmerfamilie. Ich bin als kleiner Knirps schon in diese Unternehmerfamilie aufgewachsen und das war meine ganze Welt. Und da ging es viel um Architektur, Innenarchitektur und Design. Das war so das Ding, in dem wir uns da bewegt hatten. Das war ein sehr nobler Innenausbaubetrieb für vor allen Dingen Top-Geschäfte, Geschäftseinrichtungen. Und nach dem Studium bin ich in die Firma rein und wir hatten 7 fette Jahre. War super Zeit, war alles genial, mit Kinder gekriegt und so weiter, hatten unsere Herausforderungen, aber im Grunde genommen geschäftlich lief das wunderbar. Und dann Anfang der 90er Jahre, 91, 92, geschah durch einige Kontakte mit irgendwelchen eigenartigen Christen, die ich vorher nicht kannte, weil wir, wie gesagt, aus dem Pietismus kamen. Da waren auch die Geschäfte des vollen Evangeliums nicht unbeteiligt bei der ganzen Aktion. Kam es dazu, dass ich mit Literatur in Berührung kam. Wir sind extreme Fans von Büchern. Du kannst gar nicht vorstellen, was Bücher dein Leben verändern können. Dass wir bewerben Bücher, wir lieben Bücher, wir schreiben Bücher, wir haben Schränke voll Bücher. Glaubst du gar nicht, was es in christlicher Literatur gibt. Und zwar, weil wir selber gemerkt haben, wie das unser Leben extrem bereichert und voranbringt. Ja, okay. Und dann habe ich eben Bücher gelesen und die haben meinen Horizont erweitert und auf einmal kam das Thema mit dem Heiligen Geist und ich erlebte die Geistestaufe und ab dann begann etwas, was ich nicht realisiert habe. Ich habe nämlich angefangen, in einer anderen Weise zu beten. Und zwar habe ich Folgendes gemacht, was extrem leichtfertig war, was ich aber in keiner Weise überrissen habe. Ich habe nämlich gesagt, oh Herr, ich will dein Angesicht sehen. Das habe ich jahrelang gemacht, daraus ist das Buch Entdeckungsreise im Himmel entstanden. Dann habe ich gesagt, nimm alles weg, was zwischen dir und mir steht. Ja. Ich hatte so meine Vorstellung, was das eventuell sein könnte. Der Herr hatte aber was anderes im Blick. Hätte ich das geahnt, hätte ich mich Klappe gehalten. Aber, wirklich, aber ich hatte überhaupt keine Peilung. Das ist mir jahrelang auch nicht in den Sinn gekommen. Aber von Stund an, also ich würde wirklich sagen, von Stund an, wo ich anfing, das zu beten, ging es mit der Firma bergab. 7 magere Jahre bis zur Insolvenz. Anfang 99. Die Firma war über 100 Jahre alt. Und in der 4. Generation von Christen geführt. So, das waren zu dem Zeitpunkt, waren wir nicht mehr ganz so viele, so irgendwo zwischen 50 und 60 Mitarbeiter plus vielleicht 20 Freelancer und so. Das war nochmal doppelt so viel. Aber dann war das eben mit der Firma zu Ende. Ein Drama ohne Ende, kannst du dir vorstellen, mit der Verwandtschaft. Und ach, es hatte auch wirklich einen hohen Preis. Richtig hohen Preis. Wir haben dann unser schönes Häuschen verkauft. Ich betone schönes Häuschen, ja, war ein Unternehmerhäuschen, ne, mit 5000 Quadratmeter parkartigem Gelände und so, haben wir verkauft. Was haben wir gemacht? Sind mit unseren 3 Kids auf der Bibelschule in den Keller, das war damals noch nicht renoviert, das war echt Sibirien, in 2 Zimmerchen. Das war wirklich Missionstraining. Ich sag dir was, meine Frau hat in einem Raum, wo man Wasser kochen konnte und was weiß ich, eine Mikrowelle hatte, nur Teewasser, hat sie irgendwelche Tücher aufgehängt, weil dahinter die Wand komplett von oben bis unten schwarz verschimmelt war. Ja, ne? Es war Missionstraining. Aber wir waren so hinterm Herrn her, ja, obwohl das alles echt hohen Preis gekostet hat. 4 Jahre Bibelschule mit 3 Kindern und dem ganzen Ding hat dann dazu geführt, weil wir keine Unterstützer hatten. Wir kamen ja aus diesem Pietismus, wir haben alle gesagt, jetzt sind sie abgefallen, ja, weil wir auf eine charismatische Bibelschule gegangen sind. Da kam keine Unterstützung von der Seite. Von meinen Eltern aus war nichts mehr da, weil die waren ja nur pleite. Ne? Mein Schwiegervater, der war ganz, ganz brav evangelikal, die haben eine eigene Bibelschule. Schona, wer damit was anfangen kann, ist in Süddeutschland erster Linie. Und da war nur Anti. Das heißt, wir hatten Null Unterstützer. Wir erinnern uns, da hat uns mal in einer, da war eine Konferenz und da hat uns jemand, den wir kannten, hat uns zum Essen eingeladen. Wir waren so geflasht. Das haben wir jahrelang nicht erlebt. Einfach haben wir die Einladung zum Essen. Wir kannten das nicht. Null Unterstützung. Und nach 4 Jahren Bibelschule waren wir blank. Ja? Und dann geschah ein Wunder des Herrn. Durch echt schräge Umstände kam es dazu, dass ich berufen wurde, bei Zephan, bei Bonke, in Frankfurt, eine leitende Position im Büro zu übernehmen. Weil da wurde jemand gesucht. Und ich hatte ja nun Erfahrung in diesem ganzen Menschenführung, Business-Ding. Und da bin ich dann einfach hingekommen und das war auch genial. Aber zur Zeit des Umzugs hatten wir noch Geld für die Maklerkaution, für den Umzug, für eine Waschmaschine und eine Mikrowelle oder irgendwie sowas. Und dann waren wir blank, also blank. So, das war ein Gefühl, das hatte ich in meinem Leben bis jetzt noch nicht gekannt. Und es war etwas, wo ich sagen möchte, das war ein Preis, der zu bezahlen war. Es war ein Preis, der zu bezahlen war. Aus heutiger Sicht ist das relativ leicht, dass man sagt, ja, das war super, das war das, was der Herr geführt hat. Nur, wenn man betet, dann gibt es auch diesen Punkt der Hingabe. Es gibt diesen Punkt dieses, ich mach's nur wirklich. Ja? Also wir haben uns gesagt, nach der Insolvenz, was soll ich denn jetzt machen? Soll ich da jetzt irgendwie einen Job suchen im Möbelhaus oder irgendwie was? Oder wollen wir das machen, wofür wir eigentlich gebetet haben? Und dann war der Zeitpunkt gekommen, echt alles auf den Altar zu legen. Nicht bla bla, sondern echt. Das war nicht so einfach, wie sich im Nachhinein anhört. Das war echt ganz schön ätzend. Mit ziemlich ätzenden Umständen. Und ja, ich muss gestehen, unsere Kinder haben auch massiv darunter gelitten. Aber es war das, wo wir reingekommen sind in unsere Berufung. So, und gestern ging es darum, um diesen Punkt Hingabe und Opfer. Du musst verstehen, das ist nicht etwas, wo es um Blabla geht. Das ist nicht etwas, wo es nur darum geht, ja, natürlich, wir opfern das und dann singen wir ein bisschen begeisterter im Lobpreis oder was. Nein, es geht um dein Leben. Wie ich gestern gesagt habe, es wird verzehrt vom Feuer. Verzehrt, verstehst du? Geht es nicht um ein bisschen Gänsehaut? Und das ist der Punkt, den wir alle kapieren müssen. In der Bewegung Gottes, die auf uns zukommt, müssen wir unser Leben ganz hinlegen. Wirklich hinlegen. Unsere Ambitionen und Vorstellungen und unseren Käse eben dran geben. Unsere tolle Firma oder was auch immer uns fesselt und zurückhält. Und das ist etwas, wo wir verstehen müssen, die Sache ist wirklich ernst. Schau, Sigrid wird gleich über den neuen Weinschlauch sprechen. Und wir alle schwärmen vom neuen Weinschlauch. Nur weißt du was? Das Zeug da drin ist sowas von explosiv, dass wenn du ein falsches Ding reinmachst, dann fliegt es in die Luft. Du brauchst diesen neues Behältnis, weil das alte kann es überhaupt nicht aufnehmen. Und genau das ist der Punkt. Wir alle sind in unserem Ding drin, wie es bis jetzt gelaufen ist und denken, ja, da kommt der Segen des Herrn und ein bisschen Erweckung und auf einmal ist alles super. Vergiss es. Es wird dein ganzes Leben sprengen. Und ich möchte es mal so sagen. Du sitzt zu Hause bei dir und auf einmal kommt die Nachbarin und verlangt von dir, dass du ihr über den Glauben was berichtest, weil die hat irgendwo mitgekriegt, dass du doch Christ bist, obwohl du es so gut versteckt hast. Ja? So, und jetzt will die da was wissen. Und du sitzt den ganzen Tag bei dir am Küchentisch und du erzählst dir das Evangelium und sonst was. Irgendwann bekehrt sie sich und so weiter. Ja? Irgendwann abends kriegst du noch die Geistestaufe. Du bist so begeistert, sie ist so begeistert, alles ist perfekt. Ja, rufst den Pastor an, schwärmst. Am nächsten Morgen klingelt es wieder vor der Tür, da steht ihr mit 3 weiteren. Deren Freundin hat sie nämlich erzählt, du investierst wieder den ganzen Tag. Am nächsten Tag sind 10 Leute da, am nächsten Tag sind 20 Leute da. Inzwischen hast du Probleme, die in deinem Haus unterzubringen, weil du eine Hausgemeinde hast. Das hat keine Woche gedauert. Dein gesamtes Planung, was du hast und was du tust und was du machst und was du kochen willst, vergisst du, weil du bist vollkommen in diesem Ding drin. Weißt du, wie man das nennt? Erweckung. Jetzt denkst du dir natürlich, das wird mir hier too much. Ich habe ja einen Profi. Ha, ich rufe den Pastor Bernd an. Der kümmert sich um all das. rufst bei Pastor Bernd an und sagst, hier, pass mal auf, hier ist irgendwas Verrücktes passiert. Ich brauche mal deine Hilfe. Also kannst du das mal übernehmen? Weißt du, was er sagt? Vergiss es, ich habe schon 20 so Anrufe gekriegt. Das ist das, worauf wir uns zubewegen. Und wir müssen kapieren, wir müssen von unseren Vorstellungen müssen wir auf den Altar legen. Unser Leben, unsere ganze Bequemlichkeit, alles, wir müssen es auf den Altar legen. Das hört sich leicht an und man schwärmt davon, aber wenn es da ist, es wird deinen Preis kosten. Es wird deinen Preis kosten und das müssen wir uns einfach bewusst sein. Ja? Und wenn wir über den neuen Weinschlauch sprechen, müssen wir uns bewusst sein, über den neuen Wein, der neue Wein ist so brisant und so neu und so anders, dass das Alte ihn nicht auffassen kann. Ja? Halleluja, Halleluja. Also ganz kurz, wir werden um 15 Uhr dann hier den Schofareinsatz für Niedersachsen haben. Aber vorher werden wir uns mit diesem Thema beschäftigen. Für diejenigen, die neu jetzt dazugekommen sind, da hinten ist ein Buchladen. Da sind Bücher von uns, Bücher hier von der Gemeinde. Schaut euch da um, deckt euch ein. Es ist absolut wichtig, in dieser Zeit, wo du es noch unbeschwert kannst, wirklich dich mit guter Literatur einzudecken. Sie wird dich weiterbringen. Halleluja. Yes. Und genau, alles weiter um 15 Uhr. Dann vor allen Dingen, draußen liegt noch kostenloses Material. Bitte nehmt das mit. Also wir wollen das nicht wieder mitschleppen müssen. Kostenlose evangelistische Broschüren, die wir geschrieben haben und vor allen Dingen hier ein neues Zeitfenster. Das ist jetzt ganz neu, das ist erst vor einer Woche erschienen, nicht mal. Nehmt euch das mit, auch für Kreise, die mit euch in der Erweckung hineingehen wollen. Ja, das ist wirklich Literatur, die euch da weiterhilft. Yes. Ganz kurz, ich bräuchte hinterher für den Schofareinsatz eine Person, die mir hilft, also sprich die filmt. Die das filmt, weil wir müssen das ja per Zoom übertragen. Wenn da jemand auf mich zukommen könnte, wäre ich dankbar hinterher. Herr, wir danken dir dafür, dass du uns heute hier führst. Wir danken dir dafür, dass wir dir hier begegnen können. Wir danken dir dafür, dass wir hier zusammenkommen können, auch um für das Bundesland Niedersachsen zu blasen und zu beten. Aber wir danken dir vor allen Dingen dafür, dass wir wissen dürfen, dass wir hier in deiner Gegenwart sind und dass du viel mehr für uns hast. Viel mehr für uns hast und dass wir uns dir hingeben dürfen als lebendige Opfer, die hier ihr Leben geben, damit das Reich Gottes gebaut wird, dein Name verherrlicht wird, du hoch erhoben bist. Bei uns auf der Bibelschule hat man früher gesagt, dass das Lamm die Frucht seiner Leiden empfängt. Amen? Das soll unser Leben sein.
So, ihr habt gemerkt, wir sind Erweckungsproklamierer. Habe ich es verloren? Ach, guck, ich mache das jetzt auch mit dem rechts und links. So, wer gestern Abend da war, wer heute Nacht da war, der hat eine Heiliggeist-Party erlebt, richtig? Hey, ey, das war so fett! Das war so krass. Heute Morgen haben wir im Hotel gefrühstückt da und dann lief da das Gedudel von dem Radio. Ich weiß nicht, warum man das macht, die Leute so morgens damit zu beschallen, aber ist halt so eine Unart, ne? Und dann haben sie erzählt vom Karneval. Und ich habe gedacht, hey, das ist echt das Ding. Die Welt feiert ihre Götzen. Sie rennt hinter etwas her, was total doof, schräg, komisch ist. Aber was wir gestern Abend hatten, das war eine Qualitätsstufe, die wir einfach bis in alle Ewigkeit mitnehmen werden. Das ist ein Tag gestern gewesen. Heute ist wieder so ein Tag. Der wird in der Ewigkeit gefunden werden. Und deshalb, weil du verändert wurdest, etwas ist in Gang gekommen, etwas wurde bewegt in dir. Du hast dich bewegt. Und das ist ein kostbares Geschenk. Das dürfen wir nicht einfach so, mal gucken, was draus wird. Und pass auf, was deine Worte aus deinem Mund rausbringen. Rede es nicht klein. Sag nicht so Sachen wie, ja, das war halt so eine Stimmung oder das war halt so, man konnte ja nicht oder irgend sowas. Bleib dabei, was du empfangen hast. Bewahre das in deinem Herzen. verschleuder es nicht an vielleicht auch Leute bei dir zu Hause, die nichts damit anfangen können, weil sie waren nicht hier. Und dann erzählst du irgendwas und dann sagen die, hä, die, ihr habt doch allen spinnenden Kram da. Sie können es nicht verstehen. Das ist etwas Heiliges in dir, was der Herr getan hat. Gestern in diesen wirklich wertvollen Stunden. Ja, vielleicht war die Nacht nicht so lang. Na und? Es gibt Nächte zum Schlafen und es gibt andere Nächte. Ich könnte sagen, es war eine ganz andere Nacht. Aber hier, wir haben euch diese Karte heute Morgen mitgegeben. Ruach HaKodesh, das ist eigentlich das, was wir heute, gestern Abend hatten. Ruach HaKodesh, in seiner Gegenwart, in seiner Schönheit, in seinem Segen, in seiner Erfrischung. Das war einfach wirklich etwas Bewegendes. Und das, was wir euch auch noch mitgegeben haben, das ist das hier. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben, dass ihr immer reicher werdet. Also reicher werden ist nicht nur das Opfer. Du wirst auch reicher an Glauben, an Frieden, an allem, was der Herr dir gegeben hat. Du wirst reicher durch ihn und durch die Kraft des Heiligen Geistes. Lauf in diesen Dingen und du wirst merken, wie dein Leben sich verändert, wie du dich veränderst, wie du verwandelt wirst in das gleiche Bild von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Weißt du, wir wollen nicht zu den Leuten gehören, die von Konferenz zu Konferenz verändert werden, sondern täglich. Der Veränderungsprozess passiert auch bei dir zu Hause. Konferenzzeiten sind besondere Zeiten. Wir wären nicht auf diese Bibelschule gegangen, wenn wir nicht vorher da solche Zeiten der Erfrischung und der Erquickung vom Angesicht Gottes erlebt hätten. Dazu wäre ich nicht bereit gewesen, das alles hinter mir zu lassen, was ich hatte. Aber dieser Geschmack des Heiligen Geistes, diese Berührung des Heiligen Geistes, das hat mich einfach mitgerissen. Nicht als Fan, sondern als Lebensinhalt. Meine erste Berührung mit der Bibelschule, mit dem Glaubenszentrum war die haben solche Städtetouren gemacht, wo sie Lobpreisabende gemacht haben. Und guck, wir kamen aus diesem ganz trockenen Gemeindehintergrund. Da bist du sonntags hingegangen und dann war das festgelegte Programm und dann bist du auch so wieder nach Hause gegangen. Und es war einfach so. Wir haben gedacht, das ist das Normale. Und wir haben gemerkt, da fehlte irgendwas. Das, was wir gelesen haben in der Bibel, war nicht ganz mit dem deckungsgleich. So, und wir kamen dann, wir haben uns irgendwie angemeldet, haben davon gehört, im Flyer oder irgendwas sind dahin. Und wir kommen in diesen großen Stadtsaal und die Bühne war erleuchtet. Hinten an der Bühne war eine große Weltkugel drauf, also so auch auf Stoff gemalt. Und da stand drüber, für das Lamm. Ich habe das gelesen. Gut, ich kannte ja die Offenbarung auch, die über das Lamm spricht oder die Texte. Aber für das Lamm. Die Welt für das Lamm, mein Leben für das Lamm, das war das eine. Und das andere war, auf der Bühne stand so ein großes Jesus-Banner, wie wir das haben. Das ist mit goldenen Pailletten gewesen. Der Name Jesus knallte mir entgegen und mein Herz war überflutet. Anders kann ich das nicht sagen. Als wir nach den 4 Jahren da weggegangen sind, hat man für uns so eine Verabschiedung gemacht. Und jemand hatte dann irgendwie die Idee, ja, wir machen nochmal was Besonderes. Und das war Sommer, gab Erdbeeren. Und dann haben sie uns einen riesen, so einen Obstkuchen, so groß wie ein Tisch, haben sie gemacht, also damit alle Mitarbeiter auch mitessen konnten. Ne? Aber was stand drauf auf diesen roten Erdbeerdings? Für das Lamm. Für das Lamm. Weißt du, das gehört mir. Das ist etwas, für das ich angetreten bin. Das ist etwas, was wichtig ist für mich, was wichtig ist für uns. Wir wären keine Erweckungsproklamierer und schon gar nicht geblieben unter den Umständen, durch die wir durchgegangen sind, wenn wir nicht für das Lamm angetreten wären. Du musst für das Lamm unterwegs sein. Das Lamm soll dein Leben prägen. Wir haben gestern gehört von, ich habe drüber gesprochen, über dieses Brennendsein. Martin hat es eben nochmal erwähnt, Brennendsein. Diese Bilder, diese verschiedenen Bilder der Bibel, die sie uns mitgibt auf den Weg, damit wir die Prinzipien des Reiches Gottes verstehen. Und diese Bilder, die beschäftigen uns immer wieder und sie müssen uns beschäftigen, damit wir weiter uns da rein vertiefen. Bernd hat auch gesagt, wir gehen jetzt wieder tiefer. Denk nicht, dass das jetzt auch schon alles war, was wir gehört haben. Wir gehen jetzt auch noch weiter, ein Stückchen tiefer. Und ich will über dieses andere Bild, das möchte ich mit uns allen nochmal betrachten, weil wir einfach empfinden, dass es zu einer neuen Bewegung, zu einer neuen Betonung des Heiligen Geistes jetzt in dieser unserer Zeit kommt. Es ist nicht erst jetzt, es hat schon begonnen, aber es geht weiter, es geht weiter, es geht weiter und Gott wird etwas Neues tun. Er hat in deinem Leben gestern vielleicht einen richtig neuen Shift, eine Veränderung in Gang gebracht. Aber das ist nicht das Ende von der Veränderung. Es ist nicht das Ende von neu, sondern es ist jeden Tag neu. Jeden Tag verändern. Ich will nicht bleiben, wie ich bin, sondern ich will verändert werden. Und ich will wissen, ich will sehen, ich will erleben, dass er treu ist, dass er seine Verheißungen erfüllen wird in dieser unserer Zeit. So, das Alte und das Neue, das beschäftigt uns in unserem Dienst immer wieder. Wir haben viele Neuanfänge im Natürlichen erlebt. Und ich weiß es, ihr Lieben, Neuanfänge sind nicht einfach mal so. Die steckst du nicht einfach so weg. Eine Veränderung, einen Umzug, etwas, wo deine Biografie, deine Lebensbiografie sich wieder in etwas Neues hineinbewegt, das ist nicht einfach so. Sondern du musst alles wieder neu strukturieren, du musst neu aufbauen, du musst neu sehen. Bis dahin, dass du, wenn du umgezogen bist, wissen musst, wo kaufe ich denn jetzt am günstigsten ein. Und das ist im Geistlichen genauso. Du musst neu schauen, was hat der Herr mir gegeben gestern und was gibt er mir heute an diesem Tag, was gibt er mir mit, wo muss ich mich in dieses Neue hineinbewegen und nicht mehr an dem, ach na ja, das war doch auch nicht schlecht, dran festkleben. Neu. In Jesaja 43, da lesen wir davon, dass der Prophet schreibt von diesen Worten, die er empfangen hatte, und was das Volk eigentlich auch hören, verinnerlichen musste. Denn siehe, ich will Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Hey, das ist das, was wir alle festhalten müssen. Wir sind durch diese Wüstenzeiten. Ich war manchmal so am Zagen und am Beten, Herr, wie lange denn noch? Ich habe das erlebt mit dem Kärtchen im Automat, wenn es nicht mehr rauskommt. Wenn das Geld auf dem Konto das nicht mehr abdeckt. Weißt du, dann sagst du nicht, danke Herr, alles cool, das wusste ich doch, dass du mich diesen Weg führst. Nein, dann sagst du, Herr, erbarm dich und zwar schnell. Der Prophet sagt, schau nach vorne, schau nach dem, was der Herr tut. Der Herr will etwas Neues tun. Es hat schon begonnen, habt ihr es nicht gemerkt? Hast du nicht gemerkt, dass er gestern etwas Neues begonnen hat? Doch, du hast es gemerkt. Durch die Wüste will ich eine Straße bauen. Er baut in deinem Leben eine Straße und hab Glauben. Streck dich im Glauben aus, dass er auch im Leben deiner Kinder eine Straße bauen wird. Dass er im Leben eurer Ehefrauen, eurer Ehemänner, eurer Eltern, was auch immer, wird er eine Straße bauen. Er ist schon dabei. Vielleicht merken wir das nicht immer. Vielleicht kriegen wir es nicht mit. Vielleicht finden wir es auch manchmal, das hätte ich aber jetzt anders gemacht. Das kenne ich auch. Aber er baut. Er baut immer. Er geht immer voran. Er schafft etwas Neues. Er legt tatsächlich Ströme in der Wüste. Hey, das ist fett. Das ist cool. Das ist Ströme in der Wüste. Ist nicht nur, es ist ein leichter Regen aufgezogen, sondern es ist Strom. Ströme in der Wüste. Ströme sollen aus deinem Inneren fließen, aus deinem Bauch. Das haben wir gestern gehört. Ströme. Der Herr sagt etwas, was ganz und gar unmöglich aussieht. Etwas, was unmöglich aussieht. Es soll beginnen und es hat schon begonnen. Und damit das Neue kommen kann, muss das Alte überwunden werden, muss das Alte beiseite gelegt werden und es muss einfach vieles Alte, was wir kennen, aufhören. Für uns war das sehr entscheidend damals in der Gemeinde, in der wir aufgewachsen sind, das beiseite legen zu können und beiseite legen zu dürfen. Du musst manchmal selber eine Entscheidung vor dir selber treffen, nicht mit schlechtem Gewissen die Dinge hinter dir zu lassen, sondern zu sagen, ich mache das, weil der Herr es gesagt hat. Ich stehe im Gehorsam dafür. Alte Dinge müssen überwunden werden, zur Seite gelegt werden, damit Neues überhaupt anfangen kann. Und wir sind auch sicher, es wird kein Zurück zum Alten geben und ebenso wenig in dem Bleiben, wie es jetzt ist. Es bleibt nicht, wie es jetzt ist. Die prophetischen Worte haben das immer wieder gesagt und betont. Es kommt zu Erschütterungen, es werden Dinge sich verändern. Und vielleicht denkst du manchmal, ja, in der Gemeinde verändert sich's ja nicht so. Es ist ja nur die böse Welt, die sich verändert. Nein, das ist nicht so. Du siehst, dass ein Veränderungsprozess im Gang ist. Und wir müssen uns in dieses hineinbewegen, in die Neuheit des Lebens und des Glaubens an Gott, an Christus, an den Heiligen Geist als unseren Leiter für das Lamm. Für das Lamm. In das bewegst du dich hinein. In Lukas 5, da lesen wir, dass Jesus diesen Zuhörern, die um ihn herum sind, ein Gleichnis aus eigentlich ihrem Leben, ihrem Alltag erzählt, damit er das, was er eigentlich ihnen mitteilen möchte, richtig deutlich weitergeben kann, damit sie es verstehen. Wir würden sagen, damit wir es raffen. So, und das ist das Gleichnis von diesem Weinschlauch. Alle Evangelien berichten ja über dieses Gleichnis und deshalb ist es in der Bibel eine wichtige Betonung. Und es ist auch wichtig für uns, ihr Lieben. Vielleicht hast du schon zig Predigten über den Weinschlauch gehört, aber schau, jetzt ist die Zeit, wo einfach der Herr neue Gelegenheit schenkt, dass wir das ergreifen und nochmal prüfen. Will ich das wirklich? Will ich wirklich Veränderung? Will ich das, was der Heilige Geist gestern in mir angefangen hat, will ich das wirklich weitermachen? Was muss ich denn verändern? Auch ganz in meinem Glaubenspraxisalltag. Was muss ich verändern? Wo muss ich meine Worte anders gebrauchen? Wo muss ich aufpassen, wie ich meine Worte benutze? Wo muss ich aufpassen, dass ich nicht etwas herunterreiße, wo der Herr eigentlich schon dran war, etwas aufzubauen? Pass auf, was du da an Veränderung mit dabei hast. Und Jesus sagt dann zu den Zuhörern, niemand füllt neuen Wein in alte Schläuche, sonst zerreißt der neue Wein die Schläuche und läuft aus und die Schläuche sind hin. Nein, neuen Wein muss man in neue Schläuche füllen. Und dann geht es da weiter und niemand, der Alten trinkt, will Neuen, denn er sagt, das Alte ist gut. Das ist wie eine Unterbrechung. Erst sagt er also, hier, das geht gar nicht, das Alte und das Neue. Und jetzt redet er davon, die sagen alle, das Alte ist gut. Wir kommen gleich da noch hin, wie das geht. Also in dem, wo ich das letztes Jahr sehr umrundet habe, dieses Thema mit dem Weinschlauch, mit diesem Neuen, da habe ich angefangen, mir Gedanken darüber zu machen, wie ist das denn mit dem Weinschlauch? Weißt du, wie so ein Weinschlauch produziert wird? wie das Prozess ist, der Herstellungsprozess. Und als der Herr mit mir wirklich über diesen Herstellungsprozess des Weinschlauchs gesprochen hat, da habe ich viele Sachen wiedererkannt, wie das in meinem Glaubensleben so abläuft. Und wenn ich euch das jetzt mir mitgebe, dann musst du diesen Sprung schaffen, wenn ich über das Natürliche der Herstellung des Weinschlauchs spreche, dass du das im Geistlichen, also rechte Seite, linke Seite, ne, kennen wir ja jetzt, die rechte Seite, das ist das, wo dein Punkt ist, den du im Geistlichen verstehen musst. So, also ich habe mich mit den Vorbereitungen da beschäftigt und wir haben ja jetzt auch bei diesem neuen, mit dem neuen Zeitfenster, das ist alles in der gleichen Art und Weise. Ich hatte also drüber nachgelesen, wie wird denn der Weinschlauch in der Zeit, wo Jesus gelebt hat, hergestellt worden sein. Die haben ja nicht so viele Geräte, Maschinen, alles Mögliche gehabt wie wir heute, ja? Was meint Jesus denn eigentlich, wenn er von diesem alten und neuen Weinschlauch spricht, von diesem Gleichnis? Und warum soll denn der Weinschlauch, wenn er doch irgendwie da ist, warum soll man ihn denn nicht mit neuem Wein füllen? Als ich mich damit beschäftigt habe, da kamen mir viele Dinge echt in Erinnerung, dass sie in meinem Leben auch so laufen. Also Flüssigkeiten wie Wein oder Wasser oder Saft wurde damals tatsächlich in diesen Tierhäuten, die wie ein Sack genäht waren, transportiert. Zusammengenähte Tierhäute und die wurden besonders hergestellt. Das war ein Vorgang, der war schon sehr, sehr, sehr lange bekannt und genutzt worden. Eine sehr praktische Art, Flüssigkeiten zu tragen, denn dieser Sack, der war auch ein bisschen beweglich, den konnte man auf ein Tier legen oder auf die Schulter legen, das ging immer eigentlich ganz gut. Meistens waren das die Häute von Ziegen oder von Schafen und dazu war es wichtig, dass diese Tierhaut, die dem Tier abgezogen wurde, dass sie gegerbt wurde. Also diese Fleisch- und Fettreste wurden sorgfältig von der Haut abgetrennt, abgeschabt. Einen Teil dieses Verfahrens nennt man heute noch Blöße. Etwas bloßgestellt, etwas ohne alles Beiwerk, einfach nur das rohe Etwas. Ich verstand, in meinem Leben arbeitet der Herr genau so. Er muss das, was an Fleisch da ist, an meinen Gewohnheiten, an meinen, ach naja, ist doch auch gut oder Trägheit oder irgendwelche anderen Sachen. Da gibt es ja eine Steigerung bis hin zur Sünde. Das ist Fleisch, Fleisch, Fleisch. Und dieses musste der Herr auch aus meinem Leben abschaben, wegnehmen, abkratzen, abtrennen. Alles, was Sünde ist, was Ungerechtigkeit ist, was Vergehungen sind, alles das muss abgeschabt werden, damit es dein Leben nicht vergiftet. Es muss weg aus dem Leben. Es muss Blöße entstehen. Nackt dastehen, ohne Restbestandteile von Fleisch. Nichts bleibt mehr übrig. Und das, was dieses Fleisch gekostet hat, das war das Blut des Lammes. Er hat für dieses Fleisch bezahlt. Wenn dieses Fell dann weiter verarbeitet wurde, dann wurde diese Haut mit Salz bestreut. Salz steht in der Bibel immer für Reinigung, für etwas, was ganz nötig ist. Und dann wurde diese Haut in ein Fass oder eine Grube mit einer gerbenden Flüssigkeit für einige Wochen eingelegt. Dieses Gewerbe von den Gerbern, das war nicht sehr beliebt. Das war immer draußen vor den Orten und es war immer an einem Fluss. Es musste immer frisches Wasser fließen, damit man immer wieder diese Gerbfälle auswaschen konnte. Und verstehst du? Salz spricht in der Bibel von Reinigung. Mein Leben muss gereinigt werden. Und es ist sogar so, dass der Herr sagt, du sollst Salz sein. Und du musst aufpassen, dass dein Salz nicht fade ist. Du bist nicht in diese Zeit und in diese Welt und zu diesem Zeitpunkt hier, damit du genauso geschmacklos bist wie die anderen. Sondern du sollst einen Unterschied machen. Du sollst die Würze haben in dir. Und das ist das, was gereinigt werden muss, was mit Salz in Kontakt kommen muss. Dann habe ich gedacht, ja, das mit der Grube, mit dieser gerbenden Flüssigkeit. Warst du mal in deinem Leben in einer Grube, in einer Situation, die sich so angefühlt hat? Wo der Druck da war? Wo du vielleicht eine schlechte Diagnose hattest? Wo etwas in deiner Familie passiert ist, was so schwer, so unfassbar ist, dass du dachtest, genau, ich bin in dieser Grube, ich werde gegerbt. Da ist nichts mehr übrig an Fleisch. Das ist nur noch dieses Rohe, was alles wegnimmt. Und der Herr sagt, ich werde dich weiter bearbeiten. Ich werde dich weiter verwenden. Ich werde dich weiter führen. Du bleibst nicht immer in der Grube. Das war eine begrenzte Zeit, in der diese Feldstücke in der Grube da sein mussten. Und genauso ist es in unserem Leben. Dinge, die jetzt so schwer sind in deinem Leben, sie werden nicht immer so bleiben. Wenn du mit Gott gehst, wenn du in seinem Veränderungsprozess bist, wird er diese Dinge verwandeln. Im Römerbrief heißt es, es wird zu deinem Besten ausgehen. Ich habe oft dran gezweifelt, wirklich. Herr, ist das wirklich das Beste? Ich musste diese Spanne aushalten, bis ich wirklich selber sehen konnte, ja, es ist das Beste. Martin hat vorhin davon gesprochen. Auf einmal war die Firma weg. Auf einmal war alles anders. War das das Beste? In dem Moment nicht. Ich habe es nicht so gesehen. Aber heute im Nachhinein, heute wissen wir, es war unser Weg und wir mussten abgegerbt werden. Wir mussten in diese Flüssigkeit, wir mussten mit dem Salz in Kontakt kommen, damit der Herr etwas aus unserem Leben machen kann, was wirklich einen Unterschied macht. Und das macht er in deinem Leben genauso. Vielleicht nicht in der gleichen Art und Weise, vielleicht hast du keinen Konkurs erlebt, aber vielleicht hast du schreckliche Dinge in deiner Familie erlebt. Die Corona-Zeit hat uns Sachen wissen lassen, erfahren lassen, die waren schrecklich. Das waren wirklich heftige Grubenzeiten für manche Leute, für manche Gläubigen. Diese Gerbstoffe, die wurden mit Rinde von Eichen oder Kiefern oder Granatapfelbäumen gegerbt und das waren so Naturstoffe, die das Hautgefüge einerseits stabilisieren und andererseits das spätere Leder geschmeidig machten. Schau, wenn du in dem Prozess bist, der Herr will dich nicht zerbrechen, er will dich geschmeidiger machen, er will dich ein bisschen belastbarer machen, stabilisieren. Gestern Abend, das war etwas, das deinen Glauben stabilisieren soll, dass Gott mehr für dich hat, als du dachtest, als du angenommen hast. Dann wurde dieses Lederstück wurde getrocknet, es wurde gezogen, es wurde geschlagen, geklopft und in den verschiedenen Arbeitsschritten dann letztlich zu einem Schlauch zusammengenäht. Ich kann dir sagen, wir haben sehr viele Dinge mit unseren Kindern erlebt, sehr viele Klinikzeiten. Es gab mal so eine Zeit, da habe ich gesagt, wenn ich für jede Stunde im Krankenhaus Geld gekriegt hätte, dann hätten wir sowieso keine Unterstützer gebraucht. Ich habe so viel in Kliniken gesessen, an den Betten unserer Kinder, weil sie wirklich lebensbedrohlich da waren. Und ich habe gemerkt, wie das ist, wenn man stabilisiert wird. Als ich meine Taufe im Heiligen Geist bekommen habe, an dem Abend, kam ich spät, da war die Konferenz auch noch am Laufen, das Gebet dauerte lange, genau wie gestern, es war dann schon auch 12:30 und ich war so glücklich, dass ich 2-3 Silben hatte in dieser Gebetssprache, weißt du? Und ich komme da in das Zimmer und wir hatten damals unseren Sohn bei uns noch in dem Zimmer, weil das alles etwas beengt war in der Bibelschule. Und dann merke ich, wie er glüht. Und im nächsten Moment, als ich ihn anfasse, fällt er in einen Fieberkrampf, der einen epileptischen Anfall auslöst. Wir mussten dann den Notarzt rufen, das dauerte, die haben dann nicht die Erstmaßnahmen machen können, weil es war alles kompliziert und schwierig. Und letztendlich kamen wir dann in Göttingen in der Klinik an und ja, was war denn jetzt mit dem Zungengebet? Was war denn jetzt mit dieser Gebetssprache? Aber der Herr hat mich stabilisiert. Er hatte schon vorher diesen Prozess angeschoben. Und weil er mich schon vorher stabilisiert hatte, habe ich gesagt, okay, ich habe nur diese paar Silben, aber ich habe an dem Bett von unserem Sohn gesessen und ich habe nonstop diese beiden kleinen Silben gesprochen. Weil das war mein Ankerpunkt. Das war das, wo ich mich festhalten konnte. Gott hatte etwas Neues in mein Leben gegeben. Er hatte etwas Neues da reingegossen. Und ich habe es erst nicht begreifen können, aber als ich es genommen habe, verstehst du, da wurde es mir zu einem Honig. Das Bittere wurde mir zum Honig. Ich habe dann später angefangen, darum zu beten, dass der Herr das erweitert, dass er diese Quelle, die da so irgendwie noch bedeckt war mit allen möglichen Bedenken und wer weiß und evangelikal, weißt du, da kriegst du sowieso schon mal irgendwie immer mit, dass das eigentlich gar nicht gut ist, was du da machst. Und ich musste lernen, mein Gebet dahin auszurichten, dass ich diese Steine wegnehme und dass ich zulasse, dass der Heilige Geist hilft, dass diese Steine von mir wegkommen. Und dass ich einfach wachse auch in dem Neuen, dass diese Ströme in mich fließen, dass es nämlich zu einer Gebetssprache kommt, die sich ausweitet, weil der Herr sie benutzen wollte. Getrocknet, gezogen, geklopft. Und in verschiedenen Arbeitsschritten zu einem Sack oder Schlauch zusammengenäht. Der Weinschlauch. Weißt du, was sie gemacht haben mit älteren Weinschläuchen, die schon so ein bisschen brüchig wurden? Die haben sie versucht, irgendwie noch ein bisschen hinzubiegen, indem sie die Außen mit Fett eingerieben haben. Reibe nicht alte Dinge mit Fett ein. Das macht nur ein bisschen den Eindruck, es ist ja noch gar nicht so schlimm. Du musst etwas Neues haben. Du musst etwas Neues haben. Du musst in das Neue rein. Durch die Nutzung und durch die Witterung und durch die Hitze, die eben in dem alten Israel auch war, durch die Kälte, durch Feuchtigkeit, da wurden dann die Schläuche letztlich auch doch durchlässig, porös, undicht, unbeweglich und steif. Manchmal werden Christen so oder gläubige Menschen durch die Umstände, durch die Hitze der Anfechtung, durch die Kälte der Attacke, durch die ganzen Dinge, die in unserem Leben so abgehen, verpassen wir, dass wir immer noch auf der Seite sind, in Neues hinein, sondern wir bleiben da in diesem alten Ding, weil es uns so vertraut ist. Ich wäre auch lieber in meinem Unternehmerhäuschen geblieben. Das war echt. Das war was, ja. Aber es war nicht das Neue. Das war für eine Zeit lang gut, aber nicht das Neue. War der neue Weinschlauch fertiggestellt, war es aber dann trotzdem noch keineswegs so, dass man den neuen Wein der Ernte sofort einfüllen konnte. Solange der neue Wein noch Kohlensäure ausweichen ließ, durfte er noch gar nicht in diesen neuen Weinschlauch eingefüllt und zugebunden werden. Denn das hätte ihn zum Platzen gebracht. Die Herstellung von dem neuen Wein begann mit dem frisch gepressten Traubensaft und beim Gären, das heißt, wenn der Zucker sich in Alkohol verwandelt, dann dehnt sich der Wein gewissermaßen aus. Du kennst das bestimmt, dass man sagt, wenn du Rotwein trinken willst, dass man den in so ein großes Glas schütten soll und der muss temperiert sein. Das liegt alles daran, um das alles zu entfalten. Und genauso ist das bei dem neuen Wein auch. Der neue Weinschlauch, der konnte sich noch ausdehnen, aber wenn das zu früh eingefüllt wurde und zugemacht wurde, dann war es eben auch schwierig. Neuer Wein gehört nicht in alte Schläuche, weil dann beides zerstört wird. Das Neue, die Bewegung des Heiligen Geistes, gestern Abend, das war so neu. Das war ja auch für uns neu, das war auch für den Martin neu. Und er hat ja gesagt, ich tue das im Gehorsam. Und ich war so dankbar für Bernds Nachmittagssession, wo er das auch mitgegeben hat. Hey, es kann sein, dass der Heilige Geist dir etwas Komisches sagt. Mach nicht den Sack zu, dann platzt das Ding, sondern warte ein bisschen. Und er hat gesagt, es kann sein, dass du was Komisches beauftragt bekommst. Und wir ticken ja dann, oder ich ticke so, oh, das ist nicht der Herr. Das kann gar nicht sein. So, und dann habe ich sehr schnell viele Argumente, warum er das nicht ist. Bis ich dahin komme zu sagen, okay Herr, ich hab's verstanden. Neuer Wein gehört nicht in alte Schläuche, weil beides zerstört würde. Das Neue, die Bewegung des Heiligen Geistes, gehört zu einem ganz neuen System. Verstehst du jetzt? Hier sind alles Leute, die sich für dieses Wirken des Heiligen Geistes geöffnet haben. Du hast schon einen Weg hinter dir. Du bist vielleicht schon in vielen Dingen erprobt. Du hast schon vieles erlebt. Du hast schon vieles durchgestanden. Du hast manche Attacke abgewehrt. Denk ja nicht, dass du vom Schlachtfeld runterkommst. Es ist immer Schlachtfeldzeit. Es ist immer, wie gesagt, Zubereitungszeit mit dem Weinschlauch. Du wirst immer gegerbt. Du wirst immer geklopft, du wirst immer gezogen, du musst immer aufpassen, dass du den richtigen Zeitpunkt nicht verpasst, dann, wenn alles in der richtigen Ordnung ist. Und dann wird der Weinschlauch erst zugebunden. Warum hat Jesus eigentlich dieses Beispiel erzählt? Er hatte ja vorher schon das mit dem Kleid, wisst ihr, mit dem Flicken auf dem alten Kleid. Wenn du dir Stoffe anguckst, dann sagst du sowieso schon, nee, das ist doch blöd. Jeder würde ja, wenn du ein neues Stück Stoff nimmst und das auf ein altes Kleid nähst, würde ja jeder sagen, was hast denn du da gemacht? Das ist ja schon mal komisch. Und hier anschließend sagt er das ja auch mit diesem Gleichnis von dem Weinschlauch. Warum hat er das gesagt? Es war wie so oft die Vorhaltungen der Pharisäer gegenüber Jesus und dem, was er gebracht hat, die waren einfach sehr massiv. Und der Grund hier war es, dass die Jünger von Johannes fasteten und die Jünger von Jesus fasteten eben nicht. Der religiöse Geist versuchte, Jesus massiv zu widerstehen. Ständig brachten die Führer des alten Weinschlauchs Argumente oder angebliche Verfehlungen, die er begangen haben soll, und versuchten zu beweisen, dass Jesus nicht der gekommene Messias ist. Und schon gar nicht das Recht hat, Neues hier zu installieren, wo wir doch versucht haben, die Zäunchen alle immer schön gerade zu bauen. Die Pharisäer haben Zäunchen gebaut, das war ihr Hauptjob. Um jedes Gesetz noch einen drumrum und dann, damit man auch ja nicht über den Zaun springt oder drunter durchkrabbeln könnte, ja, dann machen wir lieber nochmal einen Zaun drumrum. Und damit der Zaun, der ist vielleicht ein Tucken zu niedrig. Also machen wir noch einen, der noch ein Stück höher ist. Das war ihr Ding. Das ist religiöser Geist. Das ist das, wenn du mit Menschen zusammenkommst, die das Wirken des Heiligen Geistes nicht kennen oder die es sogar ablehnen. Sie bauen Zäunchen um etwas, was sie selber noch nicht mal wissen. Sondern sie sagen einfach, nein, das darf man nicht machen. Das ist doch ganz, ganz komisch. Sie wollten immer versuchen, dieses Neue, was Jeschua gebracht hat, zu stoppen. Der Auftrag des religiösen Geistes ist es, Veränderung zu verhindern und diesen Status quo, also dieses, das war schon immer so und das bleibt jetzt auch so und wir haben das ja schließlich erprobt und wir wollen das eigentlich nicht neu haben, sondern Und so haben sie auch versucht, durch religiöse Hilfsmittel wie Traditionen oder Rituale das aufrecht zu erhalten. Wir haben vor ein paar Jahren angefangen, diese neue Betonung des Heiligen Geistes in Bezug auf das Abendmahl neu aufzunehmen. Für uns ist es sehr, sehr wichtig zu verkünden, das Abendmahl ist kein Ritual und es ist keine Tradition, die an bestimmte Rituale gebunden werden sollte. Also wenn du Abendmahl immer in dem gleichen Muster nehmen musst, dann musst du mal drüber nachdenken, ob das wirklich schon geklopft und gezogen und gedingst ist und alles Mögliche. Lass doch das Abendmahl lebendig sein. Lass es doch beweglich sein. Lass es sich doch ausdehnen in dir. Hey, so viele Leute sind jetzt angegriffen durch diese bekloppte Krippe, die da rumspringt. Nimm doch Abendmahl. Nimm wieder neu den Zugang zu dem Brot, zu dem Leib, zu dem Blut. Glaube wieder neu, streck deinen Glauben wieder neu aus. Da ist eine Veränderung im Gange. Du kannst das anzapfen. Das gehört dir, das ist für dich gegeben. Das ist nicht irgendwas, sondern es hat Leben in sich. Es ist etwas, was der Herr neu für seine Kinder wieder ins Bewusstsein bringt. Die neue Betonung in unserer Zeit, das Abendmahl, so oft ihr davon esst und so oft ihr davon trinkt. Du darfst das. Du musst gar keinen Pfarrer und keinen Pastor und keinen Ältesten und musst du gar nicht haben. Das steht da ja eigentlich nicht. Philipp, stimmt's? Er hat gesagt, es ist richtig. Philipp kennt sich aus. Die Jünger des Johannes, die machen es richtig. Ja? Erinnern wir uns dran, Johannes war in dieser Schnittstelle vom Alten und Neuen Bund. Er war der, der geboren war für die Zeit, in die er dargestellt war, um die Absichten Jahwes zu erfüllen. Er war ein wichtiges Instrument in den Absichten Gottes. Er war ein wichtiger Weinschlauch, aber er war nicht der neue Weinschlauch. Geboren in eine Zeit des Übergangs, war er ein Verkündiger von dem Neuen, das kommen würde. Nach mir kommt einer, wo ich nicht würdig bin, die Sandalen von seinen Füßen zu lösen. Nach mir kommt einer, der wird euch mit Feuer taufen. Nach mir kommt ein ganz anderer. Er wird in Kraft vorangehen. Er wird Zeichen und Wunder tun. Johannes war noch im alten Bund und schon ein Vorschatten vom neuen Bund. Verstehst du? Er war mitten da drin. Er war der Wegbereiter und der, der sich seiner Aufgabe sehr, sehr bewusst gewesen ist. Der alte Bund beinhaltete einmal Gottes neuen Wein. Auch der alte Bund hatte mit dem neuen Wein damals angefangen, aber er war nicht mehr der neue Wein. Gott ehrte den neuen Wein, aber gleichzeitig wird er nicht einen wieder neuen Wein in das alte reingießen, sondern mit Jesus kam ein neuer Weinschlauch. Vollkommen neu, den gab es vorher nicht. Und Gott hat seinen Heiligen Geist in das Neue hineingegossen. Gott ehrte den alten Bund, aber gleichzeitig hat er etwas komplett Neues installiert. Hebräer 8, Vers 9 spricht davon. Gott selbst hat hier von einem neuen Bund gesprochen. Das bedeutet, dass der erste Bund nicht mehr gilt. Aber was alt und überholt ist, wird bald nicht mehr bestehen. Das sagt der Hebräerbrief. Etwas, was gut war, auch in deinem Leben gut war. Etwas, was bis jetzt da gewesen ist, was du erreicht hast, wo du im Glauben gewachsen bist, wo du dich ausgestreckt hast. Jetzt kommt was Neues. Jetzt kommt was Neues. Deshalb sagt Jesus an dieser Stelle, dass der Bräutigam schon jetzt bei seinen Jüngern ist und sie deshalb nicht zu fasten brauchen. Vielleicht war das auch diese Erklärung für den Satz, der alte Wein ist gut, aber es wird eine Zeit kommen, wo sie fasten werden, nämlich dann, wenn der Bräutigam von ihnen genommen wird. Er weist auf diesen Zeitpunkt hin, zu dem es kommen wird, wenn der Bräutigam kommt. Und das ist auch dein und mein Zeitpunkt. Entweder sehen wir, dass der Bräutigam kommt, wir hören den Ruf, oder wir begegnen ihm sowieso. Wenn du vor ihm stehst, dann wirst du ihn sehen. Der alte Bund war gut, aber Jesus etablierte etwas vollkommen Neues. Eine Zeit des neuen Weinschlauchs und des neuen Weins, der noch nicht fertig ist, der noch in der Zubereitungsphase ist, den erleben wir jetzt. Es wird in großen Schritten weitergehen, dessen sind wir echt sicher. Es wird in großen Schritten weitergehen auf die Ernte zu. Und wir hatten das gestern schon mal gesagt, sei jemand, der in der Ernte wiedergefunden wird. Sei nicht jemand, der zu Hause auf dem Sofa sitzt und sagt, na, ich guck mal, ob die Ernte überhaupt kommt. Du musst in der Ernte gefunden werden. Gott wird immer einen neuen Wein ausgießen. Es wird immer sein Heiliger Geist sein, der für dieses Neue und den neuen Weinschlauch und den neuen Wein sorgt. Es wird etwas Neues kommen. Der Heilige Geist wird uns nicht auffordern, in den alten Weinschlauch wieder zurückzukrabbeln. Weißt du, ich habe mir gedacht, wie ist das denn dann, wenn so alte Strukturen, alte Gemeinden, alte Hauskreise, die immer noch in diesem Alten drin sind, wie wird es denn mit denen dann gehen? Und ich habe den Eindruck, es wird nicht so sein, dass der Herr diesen alten Weinschlauch zerschlägt oder irgendetwas, sondern er wird durch die Hitze, durch die Kälte, durch das Alter, durch diesen Alterungsprozess wird er einfach zur Seite gelegt. Das, was vorher war, wird einfach nicht mehr für das Neue verwendbar sein, sondern das Neue muss einen neuen Weinschlauch haben. Und wir wollen zu denen gehören, die sagen, neu ist wirklich neu. Wir wollen nicht zögerlich sein und wir wollen im Vertrauen auf dieses Bleiben an der Hand Jesu mutig und beständig weiterlaufen. Das Hören der Stimme des Heiligen Geistes. Weißt du, gestern haben wir oft gebetet für geöffnete Ohren des Geistes, für geöffnete Augen der Herzen. Du musst dahin kommen, dass du Jeschua siehst, dass du wirklich den Himmel erkennst, dass du nicht nur in dem verhaftet bleibst, was jetzt hier so in deinem Glaubenslevel ist, sondern bete darum, dass der Herr dir die Ohren öffnet, dass du ihn hörst, dass du den Heiligen Geist hörst, dass seine Absichten für dein Leben in deinen Kopf, in dein Herz, in dein Gehör kommen, dass du ihnen folgen kannst. Bete für dich, leg dir Hände auf, salbe dich doch selber. Wir haben gestern auch vielen Öl in die Hände getan und haben gesagt, leg dir die Hände auf, leg sie dir selber auf. Du musst nicht in allem warten, bis irgendein gesalbter großer Mann Gottes kommt und dann so noch du in der Reihe dann vielleicht gerade noch drankommst und er dann das Werk tut. Salbe dich selber. Ich hatte vor 2 Jahren den Fuß gebrochen, kurz vor der Konferenz, und ich habe meinen Fuß gesalbt. Und dann habe ich mir in diesen Gehstiefel Heilungsbibelworte reingestopft. Nicht, weil das eine komische, abstruse Geschichte ist. Ich habe ja nicht von den Zettelchen erwartet, dass die mich heilen. Aber ich habe erwartet, dass das Wort Gottes Heilung ist für mein ganzes Fleisch. Und damit ich es nicht vergesse, ich musste das für mich machen. Also ich für mich, für meinen Fuß. Du verstehst schon, was ich meine. Ich musste das in mein Herz kriegen, in mein Inneres. Ich musste das festmachen. Herr, du hast gesagt, Heilung ist mein Erbteil. Heilung gehört mir. Streck dich doch aus nach Heilung. Wenn du sagst, ja, es ist immer noch nicht da. Ja, ich habe auch immer noch Zipperlein. Aber ich werde nicht aufhören zu sagen, Herr, Heilung für mein ganzes Fleisch. Heilung ist im Abendmahl. Heilung ist dann, wenn ich das Brot des Lammes, das Brot, das aus dem Himmel gekommen ist, in mich aufnehme. Wenn ich es kaue, wenn ich es runterschlucke, dann ist es in mir. Es ist ein äußeres Zeichen, ein Symbol. Ja, das stimmt. Aber es hat Kraft in sich, weil der Herr es installiert hat. Wenn du das Blut, diesen Wein in dem Kelch nimmst, es ist der neue Bund. Du stehst nicht mehr auf dem alten Bund. Neues ist gekommen, Ströme in der Wüste. Hey, dein Leben kann sich einfach total changen, verändern. Total. Nicht nur hier bei der Konferenz. Denk nicht, ja, ich muss dann warten, bis die nächste Konferenz kommt, im Mai bei Barons da in Rotenburg. Nein, du veränderst dich mit dem Herrn, du bleibst immer da dran. Du bleibst in dieser Zubereitung des Weinschlauchs. Du kannst mal im Internet gucken, da gibt es viele Videofilme, wie früher diese Weinschläuche hergestellt wurden. Und dann musst du das auf dein geistliches Leben übertragen und dann fragst du, Herr, wo stehe ich denn jetzt eigentlich mit dir? Musst du mich noch immer klopfen? Musst du mich immer noch ziehen, dass ich aus meiner Unbeweglichkeit rauskomme? Musst du mich immer noch mit deinem Salz so bestreuen, dass ich da belastungsfähig bin? Wo bin ich gerade? Wo stehe ich mit dem Herrn? Was tut er in meinem Leben? Was will er tun? Lass uns beten, dass wir zu dem neuen Weinschlauch gehören, dass wir da dran bleiben, dass er das machen darf. Lehn das nicht ab. Lehn das Neue nicht ab. Es gibt zu viele Leute, die das Neue ablehnen. Wir haben das bei uns in der Familie gehabt. Ja, wir sind auf eine charismatische Bibelschule gegangen. Und mein Vater hat gesagt, wann hört er endlich mit dem Schwachsinn auf? Er konnte es nicht verstehen, aber weißt du was? Er hat sich auch nie drum gekümmert. Er hat nie danach gefragt. Er hat nie den Weg gefunden zu sagen, hey, zeig mir, was ihr macht. Wenn du neu hier bist oder wenn du mitgenommen wurdest oder wenn du noch nie in so einer Veranstaltung warst, wenn dich Worte erreicht haben, Worte des Lebens oder Worte, die in deinem Kopf, in deinem Herzen jetzt verankert sind, der Herr wird da etwas draus machen. Er lässt das aufwachsen. Er lässt das einfach in diesen Wüstenzeiten sprudeln. Auch wenn du jetzt nach Hause gehst, es gibt einen neuen Weg, es gibt eine neue Aufgabe für dich. Sei klug und weise, wie du die Aufgabe anpackst. Klopf nicht auf allem drauf rum. Und die Leute zu Hause können es nicht verstehen. Bewahre die heiligen Dinge in dir. Und bitte den Herrn, dass er dir die richtigen Worte schenkt zur richtigen Zeit. Dass du die anderen dazu einladen kannst. Ich bin ein großer Fan von Ausstrahlung. Du musst eigentlich das Königreich ausstrahlen. So viele Leute, du, also nein, echt, so abgelöscht, so traurig, so, das Leben ist so schwer. Ich sage nicht, dass das Leben nicht schwer ist. Wir gehen da alle durch, aber die Frage ist doch, wie gehst du da durch? Was lebt denn in dir? Bist du an diesen Strömen, die da in deine Wüste reingeleitet werden? Kannst du an diesem Wasser wirklich zapfen? Kannst du mit dem Heiligen Geist wirklich verbunden sein? Sei das Gefäß, lies diese Broschüre von dem neuen Zeitfenster und sag, Herr, ich will so ein Gefäß sein. Gieß ein. Ein volles, gedrücktes, überfließendes Maß. Überfließen, ich will Überfluss haben. Ich will nicht zufrieden sein mit so einem Itzchen-Bitzchen. sondern es muss doch mehr sein, oder? So, und dieses Gott hat mehr für dich, das haben wir uns nicht ausgedacht, weil es eine kluge, schlaue Marketingmasche gewesen ist. Dieses Wort kam zu uns. Es hat uns wirklich gefunden. Und dann haben wir dieses Wort studiert in unserem eigenen Leben und dann haben wir gemerkt, das stimmt. Nicht das, was wir in der Gemeinde früher hatten, war alles. Nicht das, was wir selber schon als Stückwerk aus der Bibel empfunden und gelesen hatten und verstanden hatten, war alles. Sondern Gott hatte immer noch mehr, noch mehr, noch mehr. Und auch wenn wir hier gedient haben, auch mit den Betern gestern Abend, ich bin so dankbar. Bist du dankbar für die Beter gestern Abend? Hey! Hey! Wir waren so stolz auf diese Beter, du. Die haben sich ab und zu mal hinsetzen müssen, ich auch. Als es dann 1:30 und so wurde. Aber das sind Leute, die stehen. Und das sind alles auch Leute, die mit eigenen Wüstensituationen konfrontiert sind. Und nur der, der weiß, was eine Wüste ist, kann jemandem anderen sagen, wie das ist, wenn ein Strom in die Wüste reinkommt. Lass dich ermutigen. Bete das selber. Gott hat mehr für mich. Leg dir Hände auf und sag, Gott, du hast mehr für mich. Herr, wir danken dir so sehr dafür. Für dieses Wort der Gnade, für das, dass du uns zubereiten willst. Herr, wir danken dir so sehr, dass du wirklich dieses Neue in uns schaffst. Dieses Neue, diesen neuen Weinschlauch. Und wir danken dir, dass wir zu deinem Volk gehören, die sich in Autorität als Könige und Priester erheben und in einem viel größeren Maß mit diesem Neuen regieren lernen. Du lehrst uns, wie wir regieren sollen. Du lehrst uns, was in uns drin sein muss. Der neue Wein ist der beste Wein, weil er von dir kommt. Und du lässt uns nicht, wie wir sind, sondern du willst uns in deine Identität und in deine Autorität mehr und mehr hineinführen, dass wir immer mehr erkennen, wer du bist, wer du bist. Jeschua, es geht alles nur um dich. Verändere uns jetzt. Verändere uns in einem stetig anhaltenden Prozess, dass wir nicht träge werden, dass wir nicht brüchig werden, dass wir nicht einfach irgendwie zur Seite geräumt werden, sondern wir wollen immer wieder uns ausstrecken nach dem Neuen, nach dem Frischen, nach dem Lebendigen, nach dem Pulsierenden, nach diesem Heiligen, nach dem Ewigen, nach dem Erfrischenden, Erquickenden, Segnenden Heiligen Geist, nach dem, was er uns in unser Leben hineingießen will. Herr, ich ehre und preise dich, ich liebe dich, ich preise deinen heiligen Namen. Amen und Amen.